bist gut genug. Wer von euch hat sich diese Frage mal gestellt? Sag mal, diese Frage stellt man sich ja nicht einfach mal so. Vielleicht hast du dir diese Frage das erste Mal gestellt, als du diesen Flyer so bekommen hast. Aber sag mal, die Frage, du bist gut genug oder bin ich gut genug, die stellt man sich ja eigentlich gar nicht so. Es ist doch eher so, dass wir doch eher dieses bin ich gut genug eher als Gefühl haben, oder? Dass man das Gefühl hat, nicht gut genug zu sein. Aber wir stellen uns ja nicht vorm Spiegel und sagen dann, Herr, bin ich denn gut genug oder bist du gut genug? Meistens kommt dieses Gefühl, bin ich gut genug? Oder diese Frage, die kommt immer so als Gefühl. Und die kommt meistens, wenn man irgendwo in eine Gruppe hingeht. Wenn man in eine Gruppe geht von Leuten, irgendwie im Freundeskreis. Und man guckt sich die Leute so an und auf einmal ist da ein Mann mit Bart. Also nicht hier so ein bisschen Dreck, sondern ein Mann mit so einem richtigen tollen Bart. Und vielleicht hat er hier noch hier so eine Locke. Und die Leute, die dann keinen Bart haben, die denken dann, oh, bin ich eigentlich gut genug? Oder kriegen die das Gefühl, bin ich gut genug? Oder kommt mit Leuten zusammen und man sieht vielleicht andere, wenn man jetzt eine Frau ist, dann sieht eine andere Frau und die kann dann das Kleid tragen, was man vielleicht nicht selber tragen kann. Oder man steht auf der Bühne und das Mikro setzt aus und dann fragt man sich auch, bin ich gut genug, Carla?
So.
Übrigens, der Carlos, der kommt nicht aus dem Dilltal, sondern aus dem Siegerland. Rodenbach, wo das Siegerland, das Rossbachtal und das Dilltal zusammenkommen. Und alle sind gut genug dafür. Jetzt ist das schon wieder aus, ne? Ja. Vielleicht bekommen wir auch dieses Gefühl, wir sind nicht gut genug, wenn wir hier auf Facebook andere Leute stalken. Ja? Wenn wir uns die Urlaubsfotos von anderen Leuten angucken und dann das Gefühl kriegen, ach, mein Urlaub war eigentlich scheiße. Also es haben einige gelacht, ich glaube, das betrifft einige von euch. Ja? Oder, ach, da sehe ich welche, die das betrifft. Oder ich gucke mir die Hochzeitsfotos von anderen an. Und denkt dann, ja, meine Hochzeit war auch nett. Oder wenn man die Einladungskarten bekommt für eine Hochzeit, ja, die werden auch immer schöner. Und dann wird irgendwie, kriegt man das Gefühl, ja, es ist schon vielleicht so, dass ich doch nicht so gut genug bin, dass meine Hochzeit nicht gut genug war. Oder wenn wir Fernsehen schauen und gucken uns die Werbung an und uns auf einmal einen Elite-Partner wünschen, Partner mit Niveau oder noch besser, wir kriegen das Gefühl, dass unser Partner sich einen Partner mit Niveau wünscht. Soll ja auch mal vorkommen. Aber wir wachsen in einer Welt auf, die uns ständig das Gefühl gibt, du bist nicht gut genug, dir fehlt noch was, du brauchst noch einen Staubsauger. Und wenn du 3 Minuten anrufst, kriegst du noch einen Staubsauger. Hast du 2 und dann erst bist du gut genug. Wir leben in einer Welt, wo wir schon, wenn wir ganz jung sind und wenn wir ganz früh wenn wir in die Schule gehen, wenn wir da aufwachsen, schon das Gefühl kriegen, wir sind nicht gut genug. Mein Gegner war der Notenspiegel. Ich finde das schrecklich. Du schreibst einen Test, hast alles gegeben, hast dich nicht erwischen lassen beim Fuschen. Und dann gibt es deinen Notenspiegel und der zeigt einfach, wie schlecht du bist. Und wie gut die anderen sind. Heutzutage in unserer Gesellschaft geht alles nur über Qualifikation. Du brauchst bestimmte Noten, du brauchst einen bestimmten Schulabschluss, du brauchst Beziehung. Du musst einfach gut genug sein für deinen Beruf. Und es kommt auf die Bewertung an, wenn du deine Mitarbeitergespräche hast. Es geht alles, die ganze Gesellschaft sagt dir oder gibt dir das Gefühl, immer in Konkurrenz zu sein und es gibt immer einen Besseren und du bist nicht gut genug. Wenn deine Ehe scheitert, kriegst du das Gefühl, du bist nicht gut genug. Du hast es versaut. Wenn deine Kinder nicht so werden, wie du möchtest, wenn deine Kinder was anderes machen, als du dir so wünschst und laufen nicht auf dem Weg, den du gerne für sie hättest, kriegst du auch das Gefühl, du bist nicht gut genug gewesen als Vater oder als Mutter. Aber wer hat eigentlich das Recht zu sagen, ob du gut genug bist oder nicht? Wer hat überhaupt das Recht? Wer darf das bestimmen? Wer entscheidet eigentlich, wer gut genug ist oder nicht? Sind das die Leute im Dorf, die Nachbarn? Ist das dein Partner, dein Arbeitgeber, die Siegerländer? Wer entscheidet das? Oder entscheidest du einfach, ob du gut genug bist oder nicht? Bestimmst du das? Liegt das in deiner Hand? Ich stelle hier meine These auf und ich behaupte, es hat nur einer das Recht zu sagen und zu entscheiden, ob du gut genug bist oder nicht. Und das ist der, der dich geschaffen hat. Gott. Und nur was Gott sagt über dich und nur was Gott über dich entscheidet, das hat eine wirkliche Bedeutung. Und nur das ist wirklich wichtig. Nur er hat allein das Recht zu entscheiden und zu sagen, du bist gut genug oder nicht. Wir haben das Recht nicht und die anderen Leute haben das auch nicht. Und in der Bibel, da schauen wir uns gleich mal einen Text an, da gab es auch einen. Der war auch nicht gut genug. Aber vorher bete ich noch mit uns. Herrlicher Vater, ich danke dir für, dass wir hier zusammen sind, dass wir einfach jetzt mal in die Bibel schauen können und gucken können, was du sagst, was du über das Thema, du bist gut genug, zu sagen hast. Und du weißt, wie wir hier sind, wie wir uns fühlen. Du weißt, ob wir uns gut genug fühlen oder nicht. Du weißt, ob wir Probleme mit uns haben, mit Dingen, die uns betreffen. Du weißt, was uns ja gefangen hält. Du weißt, wie die Leute über uns reden. Du weißt, wie die Leute über uns denken. Und ja, ich bitte dich einfach, dass wir hier heute ganz klar aufgezeigt kriegen, durch dich, durch dein Reden, was du über uns denkst. Und wie du ja mit uns Menschen umgehst. Und was für dich wirklich wichtig ist. Und so bitte ich dich um deinen Segen. Amen. Lasst uns mal aufschlagen. Wer eine Bibel hat, kann es machen, aber das ist dunkel, ne? Aber ich habe sie mal an die Wand projizieren lassen. 1. Petrus 1, Vers 1. Dort schreibt Petrus, Apostel Jesu Christi, an die von Gott Erwählten, die als Fremde in dieser Welt über die Provinzen Pontus, Galatien, Kappadokien, Asien und Bithynien verstreut sind. Wenn ihr einen Brief schreibt, was schreibt ihr als allererstes? Liebe Mama. Oder lieber Klaus, oder Karl, ja. Hier in diesen alten, antiken Texten, lass nochmal dran, da fangen die Briefe immer an mit dem Autor des Textes. Hier zum Beispiel mit Petrus. Und wisst ihr, was den antiken Leser da durch den Kopf geht? Wenn der antike Leser Namen liest, dann geht die Geschichte des Menschen ihm immer durch den Kopf. Und das ist ja so, wir sind ja alle Menschen mit Namen. Ist hier jemand ohne Namen? Nee. Wir sind alle Menschen mit Namen. Und wir haben alle eine Geschichte, wir haben alle eine Biografie. Und wenn die Leute da, die heutige Türkei, wenn die das damals gelesen haben, da haben die, als sie Petrus gesehen haben, Petrus vom geistigen Auge gehabt. Jetzt kommt der Siegerländer wieder. Seine Geschichte vor Augen gehabt. Wer Petrus war. Und dieser Petrus, der hier schreibt, der hieß nicht immer Petrus und der war nicht immer Pastor einer Megachurch. Und dieser Petrus war nicht immer eine Säule der Gemeinde, irgendwie ein. Dankeschön. Dieser Petrus, der war nicht immer eine Säule der Gemeinde. Der war nicht immer einer, der erfolgreich und ja, von allen Leuten bekannt war und der Briefe bekommen hat und Leute in der Seelsorge und der einfach ein cooler Typ war. Petrus, der hieß früher Simon. Und Simon hatte auch mal das Gefühl, nicht gut genug zu sein. Und Simon war auch einer, der für die Leute auch nicht gut genug war. Simon oder hier Petrus weiß aus eigener Erfahrung, was es bedeutet, nicht gut genug zu sein. Und Petrus schreibt hier auch an Leute, als hier stehen die Fremden. Das ist eine bestimmte Volksgruppe, an die er schreibt, die auch nicht gut genug sind. Die standen so ein bisschen über den Sklaven und so ein bisschen unter den Bürgern. Die hatten nicht das Bürgerrecht wie andere Leute. Und Petrus schreibt an diese Leute und er weiß auch, dass sie auch das Gefühl haben, nicht gut genug zu sein. Aber Petrus hieß früher Simon. Petrus war Fischer und er lebte in so einem kleinen Dorf, das war ungefähr so groß wie L.A., ja, wie Langenaubach, ungefähr. Ja, vielleicht noch ein bisschen kleiner, ein kleines Dorf in Galiläa. Und er war dort Fischer. Petrus und sein Bruder, die fischten mal an einem Tag und waren gerade auf der Arbeit, haben Netz ausgeworfen und auf einmal kam da so ein Wanderprediger vorbei, Jesus, und er sagte zu ihnen: Kommt, folgt mir nach. Ich will euch zu Menschenfischer machen. Und sofort ließen sie ihre Netze liegen und folgten ihm. Habt ihr euch mal überlegt, was Petrus hier macht? Ich habe mich gefragt, warum geht Petrus einfach hier so mit Jesus weg? Wenn ich zu euch auf die Arbeit komme und sage, komm, folge mir nach. Würdet ihr da euren Kugelschreiber fallen lassen, euren Hammer, die Presse ausmachen und mit mir mitkommen? Ich glaube nicht. Petrus hat das hier gemacht. Petrus und sein Bruder, die lassen sogar die Netze mit im Wasser. Die werfen das Netz aus und lassen die Netze im Wasser und folgen Jesus nach. Das ist doch eigentlich der Wahnsinn. Also habe ich mir gedacht, muss es doch schon was Besonderes sein, wenn Petrus und sein Bruder hier einfach Jesus nachfolgen. Und das hat was zu tun mit der damaligen Kultur. Damals war es so, du bist zur Schule gegangen, so wie heute auch die Kinder zur Schule gehen. Und da mussten die Jungen da die Bibel lernen, die Tora, das Alte Testament. Und dann haben die das auch so auswendig gelernt. Und das war so was wie die Grundschule. Und die gut genug waren, die durften weiter zur Schule gehen und die nicht so gut genug waren, die nicht so gut gelernt haben, die sind dann wieder rausgegangen aus der Schule nach ein paar Jahren und haben dann das gelernt, was ihr Vater gemacht hat. Und die dann wirklich gut genug waren, die haben dann viel mehr Tora gelernt, die haben viel mehr Bibel gelernt. Und dann hat irgendwann der Rabbi zu ihnen gesagt, komm, folge mir nach, werde mein Jünger. Also der Rabbi, das ist heute wie heute auch, hat sich nur die Besten der Besten auserwählt, damit die seine Jünger werden, damit die seine Nachfolger werden. Er hat sich nur die qualifiziertesten Leute ausgesucht. Und wenn du jetzt auf dem Boot sitzt und Netze auswirfst, dann bist du keiner von diesen hochqualifizierten Theologen, keiner von diesen Rabbi-Nachfolgern, von diesen Jüngern. Und wenn jetzt so ein Rabbi herkommt in der Form von Jesus und er sagt, komm, folge mir nach, dann war das eine einmalige Gelegenheit für die. Eine einmalige Gelegenheit, Jünger eines Rabbis zu werden. Und das war also sozial gesehen was sehr Tolles, es war ein sozialer Aufstieg. Jesus ist nicht hingegangen und hat die genommen, die den höchsten IQ haben, die besonders qualifiziert waren, die den guten Abschlüsse hatten, die angesehen waren von den anderen Leuten. Jesus ist zu denen gegangen, die in den Augen der Menschen unqualifiziert waren. Jesus hat sich nicht die Besten ausgesucht. Jesus sucht sich die aus, die nicht gut genug sind. Und genauso wie Jesus Petrus damals gerufen hat, komm und folge mir nach, ruft auch Jesus uns Menschen in die Nachfolge. Er ruft auch uns will, dass wir seine Jünger werden, dass wir seine Nachfolger werden. Und es ist Jesus total egal, was du über dich selbst denkst. Ob du dich würdig fühlst oder nicht, ob du denkst, du bist gut oder schlecht. Jesus ist auch total egal, was die anderen über dich denken und auch, was deine Nachbarn über dich sagen. Jesus interessiert das überhaupt nicht. Es kommt nur darauf an, was Jesus über dich denkt. Das ist wirklich wichtig. Und für Jesus bist du gut genug, ihm nachzufolgen. Nicht, weil Jesus keine hohen Ansprüche hätte, auch wenn das manchmal so den Anschein hat, ja, wenn man sich sein Bodenpersonal anschaut. Der einzige Grund, warum du gut genug für Jesus bist, ist, weil er dich liebt. Der einzige Grund, warum du gut genug für Jesus bist, weil der dich aus tiefstem Herzen liebt. Und ihm ist egal, was du über dich denkst, ob du dick, dünn, alt, jung, arm, reich, gebildet oder ungebildet bist. Jesus liebt alle. Und Jesus interessiert sich auch überhaupt nicht dafür, ob du ein guter Mensch bist oder nicht. Jesus ruft alle in die Nachfolge. Jesus ist auch egal, wie viel Schuld du auf dich gezogen hast, wie sündig du bist. Es interessiert Jesus nicht. Jesus ruft dich in die Nachfolge und sagt, komm, folge mir nach. Und Jesus weiß, was du für ein Mensch bist, glaub mir. Der kennt deinen Chatverlauf, der kennt auch deinen Browserverlauf, der weiß, wie du tickst, was du denkst, wie du fühlst. Und Jesus ist das egal. Er sagt, komm, folge mir nach. Jesus liebt dich mit einer Liebe, die niemals aufhört, die niemals aufgibt und immer und ewig gleich stark ist. Und um die Sache mit der Schuld und mit der Sünde, da hat Jesus einen Plan für, da kümmert er sich drum. Und vielleicht ist das heute ein Tag, wo du Jesus einfach die Chance gibst, ihm nachzufolgen. Wo du sagst, gut, vielleicht probiere ich das mal mit Jesus. Wenn er sagt, du bist gut genug für mich, ist egal, wie ich jetzt gerade drauf bin, was ich gerade gemacht habe, wer ich eigentlich bin, vielleicht gibst du Jesus eine Chance und folgst ihm heute nach. Und fängst an, mit Jesus zu reden. Mal in der Bibel nachzuschauen, was Jesus über dich sagt. Was Jesus über dich denkt. Vielleicht gehst du mal in eine Kirche oder eine Gemeinde, guckst dir das mal an und sprichst mal mit den Leuten, die nicht gut genug sind. Oder die doch gut genug sind. Was meint ihr, was ist einfacher, wenn man gute Schüler hat oder schlechte Schüler? Wenn du ein guter Rabbi sein willst, haben die Leute sich damals immer die guten Schüler rausgesucht und Jesus nimmt sich die schlechten Schüler. Er nimmt die Herausforderung an. Er wendet sich gerade an die, die das Gefühl haben, nicht gut genug zu sein. Und er liebt die Herausforderung. Und wenn Menschen anfangen, Jesus nachzufolgen und an ihn glauben und sich verändern lassen, dann zieht der Heilige Geist bei ihnen ein. Wie in so einem alten Haus. Freunde von mir haben jetzt ein altes Haus gekauft und haben erstmal angefangen, alles rauszuschmeißen. Und genauso macht das der Heilige Geist auch. Wenn Jesus in dir einzieht, da fängt er an, in dir zu renovieren. Der weiß, dass du dass du vielleicht irgendwas hohl hast, dass du einen Wasserschaden hast, dass irgendwas kaputt ist. Und er fängt an, erstmal alles zu renovieren. Er reißt den Teppich raus, die Tapeten ab und dann findet er hinter den Tapeten Schimmel und fängt da an zu renovieren. Und weil er dich liebt und Jesus sieht in dir das Potenzial, wer du sein kannst. Die Leute, die sich ein Haus gekauft haben, die sehen, wie das Haus aussehen wird. Die haben eine Vision von diesem Haus. Und Jesus hat auch eine Vision von dir, wie du sein kannst. Und das können wir schön beim Petrus sehen. Petrus war eigentlich eher ein grober Mensch. Der hatte das Herz auf der Zunge. Hatte immer einen dummen Spruch auf Lager. War immer der, der als erstes irgendwas gesagt hat. Der hat erst geredet und dann nachgedacht. Aber Jesus war der, der immer vorne rangegangen ist. Der war sich nicht zu schade. Er war auch nicht vielleicht der hellste Schüler von Jesus. Aber Petrus war der, der am meisten Herz hatte. Einmal sah Petrus Jesus auf dem Wasser rumlaufen. Und was macht Petrus? Steigt aus dem Boot und will auch auf dem Wasser laufen. Läuft ein paar Meter und dann fängt er an zu sinken. Also meine These ist ja, dass Jesus extra dann Petrus diesen Spitznamen gegeben hat, Kephas, also Petrus, das heißt Fels, weil er sinkt wie ein Fels im Wasser. Doch Petrus liebt Jesus leidenschaftlich. Als Jesus verhaftet wurde im Garten Gethsemane, ist er es, der das Schwert rauszieht und für Jesus kämpft. Aber Petrus ist auch der, der, wo es drauf ankam, Jesus dreimal verleugnet hat. Als Jesus im Gericht war und die Leute haben gesagt, hier, du gehörst doch zu Jesus, hat Petrus gesagt, nee, kenne ich nicht. Doch, nee, kenne ich nicht. Doch, ich habe dich gesehen, du bist ein Jünger von Jesus. Nee, mit diesem Jesus will ich nichts zu tun haben, den kenne ich nicht. Ein Nachfolger Jesus. Vielleicht war Petrus doch nicht gut genug und Jesus hat sich nur vertan. Was hat Petrus wohl gedacht, als er ihn dreimal verleugnet hat? Ich bin nicht gut genug. Ich bin ein Versager. Was bin ich für ein Christ? Ich kann doch niemals meinen Herrn Jesus bezeugen vor anderen Menschen. Ich habe Angst gehabt. Doch Jesus wurde gekreuzigt, beerdigt und am dritten Tage stand er auf. Und was macht Jesus dann? Jesus geht zu Petrus und gibt ihm eine zweite Chance. Er geht zu Petrus, dem Versager, der nicht gut genug ist, und gibt ihm eine zweite Chance. Jesus hat so ein ganz anderes Bild von uns, wie wir selbst. Und was macht Jesus mit Petrus? Er fragt ihn dreimal, Petrus, hast du mich lieb? Und Petrus sagt, jo. Petrus, hast du mich lieb? Ja. Petrus, hast du mich lieb? Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Und Jesus, was macht er? Er vergibt ihn nicht nur, sondern er sendet ihn aus. Er sagt, weide meine Schafe, weide meine Lämmer. Er gibt Petrus einen Auftrag, weil er weiß, was alles in Petrus steckt. Er sieht in Petrus mehr als alle anderen. Die anderen Jünger, die haben nur gesehen, dass Petrus der Versager ist. Und genauso haben wir das Gefühl auch, wenn wir versagen, auch als Christen, und deswegen spielen wir auch immer schön fromme Christen in der Kirche und überall, wo uns Leute sehen, aber im Grunde wissen wir sind im Grunde auch Versager, so wie Petrus. Aber Jesus sieht in uns mehr, so wie in Petrus, sieht er auch in dir mehr als die anderen und mehr als du vielleicht in dir selbst siehst. Und Petrus wird verändert durch diese Geschichte. Und Petrus, ja, bekommt den Heiligen Geist und fängt an, lange zu predigen. Ist mein Vorbild, Petrus, ja. Sehr lange zu predigen. Und ist der erste Pastor einer Megachurch. 3000 Leute bekehren sich. Absoluter Wandel. Petrus wird das, was Jesus in ihm sieht. Petrus, ja, der nimmt diesen Auftrag für sich wahr. Der nimmt diesen Auftrag an, den Jesus für ihn hat. Den guten Plan, den Jesus für ihn erarbeitet hat, in diesen will er ausführen und das macht er. Und ich glaube, für uns Christen, für dich als Christ, gibt es hier eine wichtige Lektion zu lernen. Jesus gibt dich niemals auf. Wie schnell geben wir andere Leute auf? Oh, die sind vom Glauben abgefallen. War schon zweimal nicht mehr im Gottesdienst. Oder wir haben ihn in Shadows of Grey gesehen. Oder in anderen Filmen und denken, wie kann man denn da als Christ hingehen? Jesus gibt uns niemals auf. Ich finde das so schön, in der FEG gibt es so ein kleines Büchlein für Werte mit der Arbeit mit Kindern. Da steht drin, Mitarbeiter geben niemals die Kinder auf. Ist egal, wie die austicken, ist egal, wie die sind, wir geben die Kinder niemals auf. Und ich fand das so schön, weil Jesus genau das gleich gemacht. Jesus gibt uns Christen niemals auf und er arbeitet mit uns. Und er gibt uns immer wieder eine zweite Chance und das sehen wir am Petrus. Und dann geht es noch ein Level weiter, noch eine Stufe weiter. Vielleicht bist du so ein U-Boot-Christ, tauchst das ganze Jahr unter, tauchst dann mal zu Weihnachten auf oder zu Ostern oder du tauchst nur in den Gottesdienst auf und auf der Arbeit tauchst du unter. Oder wenn es sonst irgendwo dran ankommt. Ich war auch so ein U-Boot-Christ. Ich war auf der Arbeit, keiner wusste, dass ich Christ war. Ich bin auch dann zum Gottesdienst gegangen, da war ich dann Christ. Und dann während der Woche bin ich untergetaucht, blub, blub, ja. Und habe Jesus nicht bekannt. Meckerte natürlich auch immer über die Gemeinde. Das kann man immer gut, wenn man nicht mitarbeitet. Aber ich hatte auch immer das Gefühl, irgendwie bist du auch nicht gut genug für Jesus. Irgendwie fühlt sich das nicht echt an. Irgendwie, ja, ist doch Leben mit Jesus mehr. Aber eines Tages hat Gott zu mir gesprochen. Und eines Tages hat Gott zu mir gesagt, Manuel, du kannst nicht mein Zeuge sein. Du kannst keinen Leuten von Jesus erzählen, so wie du gerade bist. Und Gott hat mich da verändert. Gott hat mir ja ein neues Herz gegeben. Gott hat mir eine zweite Chance gegeben. Gott hat mir, ja, Gott hat mich nicht aufgegeben. Jesus hat mich nicht gesehen, wie ich mich gesehen habe, als Lutscher und Versager, als ein Christ, der nicht gut genug ist, sondern Jesus hatte mir das Potenzial gesehen, was in mir steckt. Und Jesus hat zu mir gesagt, Manuel, du gehst studieren. Du wirst Pastor. Da habe ich gesagt, Herr, wie soll das gehen? Ich habe eine 5 in Deutsch. Da hat der Jesus gesagt, gut, dann lernst du es halt. Richtig gelernt habe ich es immer noch nicht, aber ich habe die Rebecca, die korrigiert dann immer meine Briefe und so. Und ja, und meine Gemeinden, die dürfen dann immer die Fehler finden, ne? Aber diese finden dürfen sie auch behalten. Gut, dann habe ich angefangen, gut, dann studierst du halt. Dann habe ich angefangen, ein Theologiestudium mit 30, ohne Abitur. Und dann auf einmal wurde dieses theologische Seminar eine Hochschule. Und auf einmal brauchtest du Abitur, um einen Abschluss zu kriegen. Und dann habe ich gefragt, ja, wie soll ich das machen? Wie soll ich denn jetzt hier, ich habe doch hier 5 in Deutsch, da hatte ich schon eine 5 in irgendeinem anderen Fach. Ich kann doch, wer hat gelacht? Der Aaron. Ja. Ja, das war so. Ich habe einen Realschulabschluss. Wie soll ich denn studieren? Abi machen ging nicht. Und dann meinte ein Bruder, ja, dann machst du eine Hochschulzugangsprüfung, fährst du nach Marburg in die Uni und machst du einfach eine Prüfung. Ja, ich habe noch nie länger einen Test geschrieben als eine halbe Stunde. Und auf einmal sollte ich einen Test schreiben über 4 Stunden, Entschuldigung. Über 4 Stunden. Gut, dann habe ich das gemacht, einfach weil ich gesagt habe, Herr Jesus, wenn du das möchtest, dann mache ich das. Ich hätte auch Hufschmied gelernt, wenn ich Pastor werden sollte. Wenn das die Qualifikation wäre. Und dann bin ich hin, habe dann 4 Stunden diese Prüfung geschrieben und dann hieß es, ja, jetzt noch eine Stunde mündlich, halbe Stunde Deutsch, halbe Stunde Englisch. Und ich habe mit einer 4 bestanden. Ja. Also wenn Jesus mit mir arbeiten kann, ja, dann seid ihr echt ganz leichtes Brot. Überhaupt kein Problem für Jesus. Aber es ist doch so, wir sehen doch nur unsere Grenzen, auch in der Gemeinde. Wir sehen nur, was wir nicht können, was wir schlecht machen, wo wir Versager sind. Und bei Jesus sieht in dir das Potenzial. Und Jesus stellt dich ja, in deine Gemeinde, in dein Arbeitsleben überall hin und er sieht in dir das Potenzial und er weiß, was du erreichen kannst mit Gottes Hilfe. Und er will, dass du für ihn Zeuge bist, dass du für ihn arbeitest, dass du, ja, was veränderst dort, wo du bist, in der Gemeinde, auf der Arbeit, in deiner Familie, in der Schule, ist egal wo. Für Jesus bist du gut genug. Und wisst ihr, was das Traurige ist, was mich zutiefst traurig macht? Der eigentlich wirklich gut genug war, Jesus, ohne Sünde, ohne Fehler, immer eine 1 in der Schule wahrscheinlich, niemals geschummelt, nicht gelogen. Ich stelle mir das schwierig vor als Mutter oder als Geschwister von Jesus, wenn du Bruder von Jesus bist. Jesus hat ja immer recht gehabt, wenn du mit ihm gestritten hast. Ich glaube, deswegen war Jesus auch nicht verheiratet. Die Ehe wäre einfach... Das wäre einfach nicht gut gegangen, ja. Weil wenn Jesus immer recht hat und alles richtig macht, das ist einfach deprimierend, oder? Ja, man muss doch jemandem die Schuld geben können, ne, in der Ehe, ja. Aber das Tragische ist, der wirklich gut genug war, wisst ihr was? Der war für uns Menschen nicht gut genug. Da kommt Gott einmal auf die Erde. Und was machen wir Menschen mit Gott? Wir kreuzigen ihn. Wir töten ihn, weil er nicht gut genug für uns war. Wir Menschen sind leider nicht ohne Sünde und ohne Schuld. Durch unsere Sünde und unsere Schuld sind wir von Gott getrennt. Wir haben keinen Zugang zu Gott durch unsere Schuld und durch unsere Sünde. Eigentlich sind wir Menschen nicht gut genug für Gott. Und so kam Jesus ja extra auf die Erde, weil Jesus gesagt hat, ihr seid mir gut genug, ich mache euch gut genug für meinen Vater im Himmel, dass ihr wieder in eine Beziehung zu Gott, dem Vater, kommen könnt. Auch wenn ihr sagt, dass Gott nicht gut genug ist für euch. Das war Gottes Plan. Du bist gut genug für Gott, sagt Jesus. Komm zu Gott. Und Jesus war der einzige Mensch, der das Leben gelebt hat, was du nicht leben konntest. Und Jesus ist den Tod gestorben, den wir eigentlich, den du verdient hättest. Und wenn wir an Jesus Christus glauben, wenn wir ihm vertrauen, dann bekommen wir ein neues Leben, dann werden wir gut genug, dann werden wir so vollkommen wie Jesus Christus. Dann kann uns niemand mehr sagen und niemand mehr das Gefühl geben, du bist nicht gut genug, weil wir wissen, wir gehören zu Jesus. Und uns interessiert nur, was Jesus über uns denkt. Uns interessiert nur, was Gott über uns denkt. Jesus wurde das, was wir sind, damit wir das werden, was er ist. Jesus wurde das, was wir sind. So wie du bist, wie du tickst, damit wir durch den Glauben so werden, was Jesus ist. Und ich möchte dich heute einladen, wenn du noch nicht Jesus nachfolgst, dass du ja das einfach mal dir durch den Kopf gehen lässt. Für Jesus bist du gut genug. Und Jesus möchte eine Beziehung mit dir haben. Und Jesus möchte dich verändern. Und Jesus hat einen Plan für dein Leben. Und er weiß, was aus dir alles werden kann. Er weiß, welches Potenzial in dir steckt. Schiebe es nicht auf die lange Bank. Treff heute eine Entscheidung für Jesus. Weil Jesus schon seine Entscheidung für dich getroffen hat. Und wenn du schon ein Christ bist, und du bist so wie ich, so ein U-Boot-Christ gewesen, immer schön untertauchen, auftauchen, das ist ja schon ziemlich anstrengend, ja. Denk dran, Jesus hat einen guten Plan für dein Leben und will, dass du erwachsen wirst, dass du aufhörst, nur hinter Jesus herzulaufen, sondern dass du dich von ihm aussenden lässt, dass du rausgehst wie Petrus, dass du rausgehst und die Welt veränderst für Jesus, dass du Menschen in die Nachfolge rufst. Und das wünscht sich Jesus von dir. Und das, Jesus wünscht sich, dass du nach seinem Plan lebst und dass du dein Potenzial entdeckst. Ich bete mit uns. Herr Jesus, ich danke dir, dass du gekommen bist, weil wir gut genug für dich sind, weil du uns liebst, weil du uns verändern willst, weil du ja viel mehr in uns siehst, als wir in uns. Und so bitte ich dich, dass du ja die Leute, die noch nicht mit dir unterwegs sind, dass du sie heute ganz stark rufst, dass du sie zu dir rufst, dass sie ja dir nachfolgen. Jesus ruft, komm, folge mir nach. Ich will euch zum Menschenfischer machen. Jesus will uns aussenden, um ja, seinen Dienst zu tun. Und so bitte ich dich für die, die ja mit dir mal irgendwann angefangen haben und die aufgehört haben, dir nachzufolgen, die irgendwo am Wegesrand sitzen, dass sie wieder anfangen, dir nachzufolgen und ihren Plan für ihr Leben zu entdecken und andere Menschen in die Nachfolge zu rufen. Und darum bitte ich dich in Jesu Namen. Amen.